Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, Benedikt.
Elsbeth, verstehst du mich? Also manchmal sagst du zu mir, du verstehst mich jetzt nicht. Oder ich sage es umgekehrt natürlich auch. Du verstehst jetzt gerade nicht, was ich sage, was ich meine. Du verstehst mich nicht.
Ja.
Also deswegen müssen wir das thematisieren. Nein, okay, unser Thema heute, einander verstehen lernen, trotz unterschiedlicher Positionen, trotz unterschiedlicher Erfahrungen, ja, trotz der Unterschiedlichkeit. Du verstehst mich nicht.
Mhm. Ja, ja, das ist ja die Herausforderung, weil in den vielen Blasen, die wir gerne bilden, sind wir ja dann oft einer Meinung. Ja, wenn sich die zusammentun, die sich erfreuen, was weiß ich, am Eishockey, oder die zusammentun, die sich einer bestimmten politischen Bewegung zuordnen, da ist es ja dann keine große Kunst, einander zu verstehen.
Ja, ja, wo über das zu ergänzen, wo man meint, sich zu verstehen.
Wo man meint sich, ja, oder wo man sich eben auch in diesem Aspekt versteht, dann natürlich oft draufkommt, so wie ich zum Beispiel auch in meiner Runde, in dieser Arbeit mit Familienaufstellung, wo wir auch so 20 Personen sind und ich immer denke, mei, gedacht habe, so schön.
Wir sind so einig, wir
dass
verstehen
wir hier da so an demselben arbeiten. Und jetzt bin ich schon, was weiß ich, 5 Jahre dabei und sehe, wir sind genau gleich ein Abbild der Gesellschaft und es stören mich, ich finde hier dieselben Leute auch vor, mit denen ich zwar ein gemeinsames Thema habe, aber die zu denen gehören, die ich auch in der Gesellschaft nicht verstehe. Also um die Auseinandersetzung, wie können wir tun, dass wir einander verstehen, auch wenn wir ganz andere Positionen haben, kommen wir nicht herum.
Genau. Und ich denke, damit wir nicht um das allgemeine Verstehen sprechen, würde ich es eben wirklich ganz konkret herunterbrechen. Und deswegen auch die Frage, du verstehst mich nicht. Also wie das gegenseitige Verstehen, weil das ist ja der Beginn dann natürlich auf das Ausgerollte, wie das gegenseitige Verstehen oft eben nicht so funktioniert, wie wir es denken. Oft ist halt so, der andere versteht mich ja sowieso und ist, also wir, oder er versteht mich nicht. Also das sind ja so Vorurteile oder so ein Schutzmechanismus, den man hat. Ich habe das Gefühl, du verstehst mich. Du verstehst eh, was ich meine. Manche Menschen denken dann, sie müssen es gar nicht aussprechen, weil der andere eh versteht, was ich meine.
Ja, das kenne ich auch.
Ja, das ist dann auch eine sehr einfache Möglichkeit. Also ich möchte es nicht abtun, aber manchmal gibt es dann auch das Erwachen, dass dem gar nicht so ist. Und also rein jetzt, ich denke, es ist nicht selbstverständlich, dass wir die gleiche Begrifflichkeit haben. Wir haben es auch bei unserem Gespräch schon oft entdeckt, dass wir etwas anders verstehen, dass Wörter, dass Narrative jeweils für uns völlig unterschiedliche Bedeutungen haben, was andere suggerieren, wir andere uns in uns andere Bilder auslösen. Und das Verstehen, das Zugehen aufeinander, warum ist es eigentlich uns auch so wichtig, verstanden zu werden von anderen?
Mich beschäftigt ja ein ganzes Leben lang dieses Thema. Also das einander verstehen wollen, können, nicht können, Grenzen erleben diesbezüglich und so weiter, ist sozusagen ein Thema, ein Lebensthema für mich.
Mhm.
Zeigt sich auch von der beruflichen Seite her als Lehrerin und so. Und auch mit der Auseinandersetzung mit Ehemännern und so. Ja, das ist halt
Kindern.
Kindern und dann auch die ganz die unsäglichen Debatten in der Corona-Zeit. Also es ist schwierig, dieselbe Sprache zu sprechen, weil eben die Bilder im Hirn unterschiedlich sind, die dann, ja, und die Sprache oft nicht ausreichend ist. Ich habe für mich ein paar Leitgedanken, mit denen ich jetzt so über die Runden komme. Ja, das erste ist so der Gedanke, dass wir alle zur selben Gattung gehören, zur Gattung Mensch. Und es nicht und wir daher irgendwie zusammengehören. Eine Menschheitsfamilie ist so auch der
Begriff. Ist aber sehr tief gestapelt.
Was heißt das, tief gestapelt?
Naja, das ist der kleinste gemeinsame Nenner.
Ja, aber ich verhindere damit von irgendwelchen Menschen, die als Untermenschen so sehen oder als nicht wertvoll.
Naja,
oder
aber das setze ich voraus.
Ja, gut. Okay. Das war ja nicht immer selbstverständlich in unserer Menschengeschichte. Aber ich habe jetzt ein zweites. Diesen Satz hat mir Daniele Ganser geschenkt, von dem ich weiß, dass den viele für ganz eigenartig halten. Ja? Oder wie du auch schon gesagt hast, irgendwo falsch abgebogen. Das nimmst du gerne her. Nein, das hast du für wen anderen gesagt.
Das habe ich nicht für ihn gesagt.
Für die Guru. Hast du es gesagt?
Damals. Ich kenne ihn nicht, ja, deswegen kann ich da gar nichts
sagen. Auf jeden
Fall,
trotzdem zitiere ich ihn und er sagt, Verständnis kann sich nur dann entwickeln, wenn ich sozusagen, das sind jetzt meine Worte, die Türe einen Spalt öffne und mit der Einstellung beginne, es gibt einen Prozentsatz und sei er noch so klein, in dem du recht hast. Weißt du? Dass ich bei unterschiedlichen Positionen dem anderen zugestehe, dass er sich auch etwas dabei gedacht hat und dann ist ein Spalt offen, wo ich dann sagen kann, erklär's mir, was du meinst. Mhm. Mhm. Weil du denkst da ja was. Ja? Zum Beispiel, ich kann nicht einfach sagen, 50% der Amerikaner sind debil und dumm und Idioten, sondern ich muss sagen, 50% der Amerikaner haben Donald Trump gewählt, die müssen sich dabei was gedacht haben. Da steht ein Sinn dahinter. Ich möchte das verstehen.
Auch wenn du Unverständnis hast, auch wenn du da natürlich nicht mitgehst, dann mitkommst. Richtig. Ich würde es aber trotzdem, lass uns beim Individuellen bleiben. Ich, das ist ja wirklich auch das Role Model, das sich schon zeigt.
Ey,
und du hast es ja auch gerade gesagt, wenn, dass du dem anderen eben zugestehst, er hat auch eine Wahrheit oder er hat auch Recht in einer gewissen Weise, dass ich das überhaupt zugestehe. Noch einmal auf die Frage hin, warum wollen wir verstanden sein? Warum ist dieses, du verstehst mich
den
nicht?
Den habe ich nicht beantwortet.
Ich glaube, es ist unser Bedürfnis in der gegenseitigen Zuwendung, im Miteinander, im Vertrautsein, auch in dem Geborgensein, verstanden zu werden. Das ist wirklich deutlich erkennbar, Als menschliches Grundbedürfnis.
Das glaube ich auch.
Ja. Weil wir so, du hast das gemeint, wie du auch angefangen hast, von der Menschheit zu reden. Und das drückt es ja, damit hast du ja vollkommen recht. Deswegen kann ich den Gedankengang da aufgreifen.
Ja,
und auch,
Menschenfamilie.
Und auch richtig sagen. Das heißt, wir sind soziale Wesen. Das Soziale, das Miteinander spielt eine Rolle. Der Mensch alleine kann nicht überleben, wenn man so will. Also ich bin, alleine kann ich nicht sein, nicht nur existenziell, sondern auch mit meinem Denken, mit meinem Fühlen, ich brauche dieses Miteinander. Deswegen haben wir ja auch, ist die Partnerschaft und das mit Freundschaften, Partnerschaften einfach eine Lebensbasis oder, wenn man so will, auch die Familie. Spannend wird es ja dann, wenn man dann genauer mit der Lupe hinschaut und sagt, okay, das Sich-Verstehen hängt einfach damit zusammen, dass man sich besser kennt. Und die Ernüchterung passiert dann, dass man selbst, wenn man sich lange kennt und selbst wenn man ganz eng miteinander verbunden ist, vielleicht eben auch durch die Familie, durch die Eltern oder Kinder, in dieser wirklich intimen Verbindung gemeinsam etwas Gemeinsames zu haben, das auch schützt. Aber es ist trotzdem nicht die Garantie für das gegenseitige Verstehen.
Ja, na, sonst gäbe
es ja. Es ist vielleicht
Generationenkonflikt,
ja, gar nicht. Vielleicht im besten Fall bildet es die Basis der Ausrichtung des Verstehen-Wollens. Und da beginnt es ja auch. Also, aber von dem reden wir ja nicht. Wir reden ja jetzt nicht von Menschen, die eigentlich gar nicht den anderen verstehen wollen, die gar nicht auf den anderen zugehen, sondern wir reden ja von der Situation, zwei Menschen, so wie wir jetzt miteinander reden, die einander zugewandt sind,
ja,
wo schon eine Basis besteht, nämlich, dass man den anderen schätzt, dass man den anderen positiv begegnet, freundschaftlich begegnet, verständnisvoll begegnet und eine Basis hat, eine Verbindung hat, eine Beziehung hat. Und trotzdem passiert es dann, dass man zu dem Punkt kommt, aber du verstehst mich jetzt nicht.
Ja, also für mich ist das ja eigentlich sehr klar, muss ich sagen. Ich wundere mich darüber auch nicht mehr, weil ich weiß, dass das so ist.
Was ist so klar?
Für mich ist es sehr klar, dass diese Sehnsucht, man möge doch jemanden haben, der gleich schwingt. Ja? Das hat einmal der Martin Buber gesagt, das Ich entdeckt sich erst am Du. Zum Beispiel, ja. Ja, dass man so das Du braucht, um auch sich selbst zu spüren.
Ja.
Und ich meine, diese grausamen Versuche, wo man mit Kindern nichts mehr geredet hat und ihnen die Sozialkontakte verwehrt hat, dass die dann gestorben sind, das kennen wir ja auch. Aber jetzt reden wir eben von den Menschen, die man mag, ja, und wo es dann eigentlich auch weh tut, wenn man sich unverstanden fühlt. Und für mich ist das eine klare Illusion, ja, die aus dieser Sehnsucht kommt. Das Geschäft mit dem Seelenpartner, den es angeblich auf der Welt gibt, wo dann der meine Seele mit dessen Seele verschmelzen kann und so, das sind für mich alles Märchen. Ja? Auch alle diese Märchen, der Blick in zwei strahlende Augen und das ist dann die Frau oder der Mann des Lebens und so. Und
wenn man verliebt ist, mag man dieses Gefühl.
Ja, aber das hält ja nicht, das sind ja Märchen. Ja?
Naja, ich würde das nicht das Märchen abtun. Also ich glaube nach wie vor daran, dass das gibt.
Ja, aber nicht bis ans Ende der Welt. Wie heißt es? So waren sie glücklich bis... Wie heißt es?
Bis zum Ende ihrer Tage.
Bis zum Ende ihrer Tage. Also...
Im Idealfall kann es schon so sein. Aber Elsbeth, das ist jetzt eine Stufe, die vielleicht noch eine zu weit ist, die spirituelle Vereinigung. Bleiben wir bei der Kommunikation. Also mich triggert, wenn du sagst, du bist schon so desillusioniert, dass du diese Erwartung vom gegenseitigen Verständnis, vom gegenseitigen Verstehen ist noch stärker, was aktiver ist, und gar nicht mehr hast.
Also da
mein Anspruch ist es aber.
Da muss ich jetzt sagen, quod erat demonstrandum, was zu beweisen war. Es war zu beweisen, was du zuerst gesagt hast. Das habe ich nicht gemeint.
Ja.
Desillusioniert kann stimmen, aber im positivsten Sinn. Ich weiß, dass das ewige Miteinander in Gemeinsamkeit und gegenseitigem Verständnis baden,
dass einem das nicht in den Schoß geworfen wird. Das, glaube ich, das habe ich gemeint mit Märchen und Trivialromanen und Rosamunde Pilcher und Co. Ja? Mhm.
Schöne, heile Welt, alles ist in Ordnung.
Und ich weiß, ich bin ja schon ziemlich alt, wenn man möchte, dass man eine Beziehung aufrechterhalten kann über sehr lange Zeit oder vielleicht bis ans Ende der Tage, dann ist das auch Arbeit. Dann ist das, bedeutet das Selbstreflexion. Dann bedeutet das in den eigenen Abgrund schauen.
Immer wieder neu und das ist ganz, ganz viel Arbeit.
Ja. Das aber hab ich gemeint.
Ich habe es auch so verstanden, ich habe dich bewusst provoziert.
Ja, ja.
Nämlich das herauszukitzeln mit der Desillusionierung und um dir zu zeigen, dass ich verstehe, was du gemeinst hast,
ja,
möchte ich sagen, natürlich denke ich auch so aus der eigenen Erfahrung heraus, dass dieser Anspruch vom anderen verstanden zu werden immer eingeschränkt ist und es nur immer auch bei einem Bemühen und einem Versuch bleibt, weil es ja in der Logik ist. So wie ich denke, mit meinem Gehirn, mit meinem Geist, kann der andere nicht denken, weil er eine andere Realität hat. Und es kommt zu einer Begegnung und zu einem Austausch. Und es ist nicht gleich. Vielleicht können sich Zwillinge in ihren Emotionen noch besser verstehen, weil sie viele Ähnlichkeiten haben, miteinander aufgewachsen sind und so weiter. Aber mir ist bewusst, diese Barriere, das Versuchen des Verstehens immer damit natürlich hadert, nicht nur jetzt einfach an der Grenze ist, sondern dass das einfach eine Gegebenheit ist. Aber wir erleben es ja, und ich habe dann umgekehrt mich gefragt, wann sind die Momente, wo wir uns verstanden fühlen? Und da gibt es auch einige Beispiele und jeder von uns hat auch diese Erfahrungen gemacht. Die einfachste ist, wenn der andere, ich bin im Gespräch mit jemandem und ich spüre oder erfahre, der ist oder die ist jetzt genau in diesem Moment mit mir einer Meinung. Er hat dieselbe Erfahrung geteilt oder hat, so, wir sind jetzt gerade einer Meinung, weil wir das Problem genauso beschreiben, das Problem gleich denken, vielleicht auch die Konsequenzen und die Erwartungen ähnlich sind und das gerade im Austausch, und das erfahren wir natürlich durchs Austauschen und durchs Reden.
Und das tut so gut.
Und dann gibt es dieses Glücksmoment, ja, das tut so gut, wie du sagst,
ja.
In dem Moment, wo wir spüren, wir sind einer Meinung und dann fühlt man sich verstanden. Und wir erleben es umgekehrt, das Nichtverstehen, ganz besonders natürlich im Konflikt, in Konfliktsituationen. Und wir haben ja auch Angst davor, weil das...
Ja, ja.
Und wesentlich denke ich, und das meine ich eben vorher auch mit dem Menschsein, anknüpfen an das, wie du eingeleitet hast, ich würde schon postulieren, es ist ein Grundbedürfnis von uns, verstanden zu werden, weil es natürlich letztendlich auch damit zu tun hat, geliebt zu werden.
Genau. Genau, das ist es. Ich kenne diese wunderbaren Momente, wo man sich so gut verstanden fühlt. Das können durchaus auch, so habe ich schon oft erlebt, Tür- und Angelgespräche sein, wie ich das gerne nenne. Begegnungen im Zug, Begegnungen auf Veranstaltungen, wo ich früher, als ich noch jung war, dann immer gedacht habe, wie halte ich das fest? Tauschen wir die Adressen aus? Tauschen wir die Telefonnummern aus? Mhm. Das habe ich heute alles aufgehört, weil...
Aus dem Bedürfnis, das zu wiederholen, ja, diese Erfahrung.
Ja, und da dran zu bleiben und endlich ein Mensch, der mich da versteht. Nicht gedacht, dass ich da jetzt eine Beziehung möchte, aber halt das irgendwie konservieren wollen. Mhm. Heute bin ich für jede so eine Begegnung einfach dankbar und frage absichtlich weder nach Namen noch nach Adresse, weil das einfach ein schöner Moment ist. Ich glaube daran, und das trifft vor allem dann Beziehungen, die auch länger sind, was der C.G. Jung sehr ausführlich, eigentlich macht das sein Lebenswerk aus, diese Schattenarbeit. Ja? Jeder Mensch tragt mit sich einen Schatten, der all das beinhaltet, was in ihm ist, aber ihm nicht bewusst ist, was in der Verdrängung ist, was zum Teil in Erlebtem oder Traumatisiertem ist, was man nicht mehr parat hat, Charaktereigenschaften. Und da hinein, so laut C.G. Jung, geht die Partnerin, der Partner, die Beziehung. Ja? Das heißt, das gegenseitige Unverständnis ist ja sozusagen, je intensiver die Partnerschaft ist, umso mehr grundgelegt. Mhm. Weil so will es, glaube ich, auch die Arterhaltung und so, dass die Partnerin und der Partner ja dich auch weiterbringen soll in deinem Menschsein. Das ist jetzt deine Ergänzung, ja? Und Ergänzung hat ja auch schon wieder viel mit Gegenüber. Mhm. Und ich glaube, dass das Ach und Weh einer Beziehung immer damit zusammenhängt, nämlich mit unserem Thema heute, wie sehr bin ich bereit und in der Lage, das andere an dir, das mich vielleicht besonders angetriggert hat, das mich im ersten Jahr oder in den ersten 5 Jahren unserer Beziehung, das ich total geliebt habe an dir, ja, und irgendwann zieht es mich dann an, dann finde ich es nicht mehr lustig. Habe ich viele Bücher zu dem Thema gelesen, durch gescheiterte Beziehungen, dass wir, wie sehr sind, können wir einander auch lernen zu verstehen und das Anderssein des anderen als ganz wichtige Ergänzung sehen. Weißt du, uns nicht daran aufreiben, ja, sagen wir, es kommt oft vor, wenn zwei zusammenkommen, der eine ist schlampig und der andere ist gründlich. Ich nehme absichtlich ein ganz triviales Beispiel, ja. Und am Anfang ist das noch lieb und nett und mein Gott, du bist ein kleiner Nerd und oh Gott, mein schlampige Maus. Aber irgendwann wird es total ärgerlich. Mhm. Und so ist das auch mit den Themen, mit unserem Charakter, dass wir dann weiter gut zusammenleben können, wenn wir gerade das andere ein bisschen verstehen wollen.
Verstehen und vielleicht auch, wenn man es gar nicht so verstehen kann, weil man es vielleicht auch gerade nicht erfassen kann oder weil es einfach so konträr zu meinem eigenen ist, weil ich halt jetzt nicht schlampig bin, sondern ganz ordentlich. Und ich habe gar kein Verständnis mehr, dass man überhaupt so schlampig sein kann oder das nicht so wichtig findet und nicht darauf achtet. Und für mich gibt es aber halt, dann ist für mich noch immer die Haltung des Annehmens auch eine Stufe, weil das Verstehen ist dann vielleicht schon ein bisschen zu viel, weil man dann oft meint, das Verstehen ist dann schon die Zustimmung. Aber
nein, das darf man nicht verwechseln.
Ja, aber ich hab schon verstanden, so wie du denkst, wenn ich mir so die Gesprächssituation vorstelle und erprobt wird sie natürlich, kritisch wird sie ja wirklich in Konfliktsituationen, wenn es dann eskaliert. Dann reihen sich ja Unverständnisse aneinander. Das Nicht-Verstehen wird immer mehr, das ist ja dann nicht nur punktuell, man spricht ja nicht über ein Wort oder einen Satz, den man nicht verstanden hat, sondern es kommen viele Erfahrungen, viele Unterstellungen. Und wenn ich in der Situation mich da hineindenke, dann ist für mich eine Frage, die sowohl ich mir selber stellen muss, vielleicht auch den anderen, die Grundfrage: Willst du mich überhaupt verstehen oder kannst du mich verstehen?
Genau.
Also diese Grundhaltung, ich glaube, es kommt besonders dann zum Konflikt, wenn einer der beiden Gesprächspartner aufgegeben hat und eigentlich gar nicht mehr diese sich geöffnet zeigt und geöffnet begegnet, dass er den anderen verstehen wollen.
Ja.
Weil es einfach zu mühsam ist, weil es zu anstrengend ist, weil es eh keinen Sinn hat, weil es dann schon die Unterstellung ist, du verstehst mich ja sowieso nicht. Und da ist eben kein Annehmen mehr, sondern es ist dann wirklich schon die Resignation, die ja den Boden wegzieht von dem Versuch, sich verstehen zu wollen, ja, aufeinander zuzugehen. Also, und ich erlebe das schon, wenn du jetzt so Situationen durchdenkst oder auch von dem Gespräch, warum funktioniert das Gespräch zwischen uns? Weil wir beide spüren gegenseitig, egal was ich sage oder vielleicht auch, wenn das jetzt völlig was Absurdes ist und du verstehst es nicht oder du denkst ganz und gar nicht so, so verbindet uns in der zwischenmenschlichen Erfahrung, die wir haben, auf der wir bauen, nämlich, dass wir wissen, du möchtest mich verstehen,
genau,
und ich möchte dich verstehen, du weißt das auch. Und selbst wenn ich es gar nicht gerade möchte, ich habe grundsätzlich diese Haltung, dass ich dir so begegne.
Naja, das ist das Schöne, zum Beispiel bei uns beiden, ist auch dem geschuldet, was wir schon definiert haben als Bildung.
Ja. Ich würde dazu sagen, auch die Akzeptanz.
Ja, aber natürlich kannst du auch Dinge sagen oder in einer Art und Weise sagen, die mich triggert, weil sie uralte Unterstellungen, Erfahrungen entfacht.
Die ich gar nicht kenne und die ich nicht weiß. Ja,
ja, eben. Die aber mit meinem Leben zu tun haben. Und ich bin da selber, das muss ich auch sagen, ich will mich nicht darstellen als Wunderwutzi im Verstehen. Ich bemühe mich ein Leben lang. Aber gerade vor ganz kurzem hat ein ganz lieber Freund, ja, ein toller Biobauer, den ich sehr achte, weil er so liebevoll mit allem umgeht. Und im Gespräch verwendet er dann das Wort: und schau mal, wie die Natur mit Artfremdem umgeht. Die werden eliminiert. Jetzt ist für mich vorbei. Weißt du, das
aber Moment, du musst das noch ein bisschen erklären.
Ja, das nehme ich jetzt absichtlich als Beispiel.
Ja, ja, aber du musst das Bild noch erklären. Man versteht es, glaube ich, noch nicht. Ja. Ich weiß, was du meinst, weil du es mir schon erzählt hast.
Es ist jetzt gerade ja eine Zeit, wo wir viel sprechen über Rechtsextremismus, und ich bin halt da ideologisch auf der ganz anderen Seite, und ich habe einfach Angst vor rechtsextremen Strömungen, weil ich von meinen Eltern weiß und das auch wahrscheinlich mit der Muttermilch aufgesogen habe, was da herauskommen kann und herausgekommen ist.
Nur um noch so mal zu klären, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen klarer, aber dieser Ausspruch des Gärtners,
das Artfremde.
Ja, und das bezieht sich halt, wie zum Beispiel, was er da meint, in einer Monokultur.
Nein, er meint, in ein Ameisenvolk dringt ein Schädling ein, wie eine Schnecke oder so, und dann wird alles daran gesetzt, diese auszumerzen. Mhm. Und vor allem natürlich die Geschichte ein, dass man die Juden als Schädlinge gesehen hat, mhm, die eindringen in das gesunde deutsche System, und dann wachen meine...
Und heute sind es die Zuwanderer.
Ja, und da wachen dann meine vielen Unterstellungen in dieser Richtung, meine Ängste, meine Befürchtungen, die wachen auf und erzeugen in mir den totalen Widerstand, und ich werde das noch nachholen, aber ich war nicht in der Lage, liebevoll noch einmal nachzufragen, sag einmal, wie meinst du das genau und
was bedeutet das? Ich wollte dich gerade fragen, hat er denn das so gemeint, wie du jetzt ihm unterstellst, dass
er es meint? Naja, meine Recherche hat ergeben schon, aber trotzdem werde ich noch nachfragen, und was er damit meint, und dass ja ein Unterschied ist, ob eine Ameise zu Ameisen kommt, mhm, oder...
Und du wirst das herausfinden, und du wirst dich dann gegebenenfalls, nehme ich einmal an, abgrenzen.
Ja, aber ich werde...
Weil du halt dann merkst, dass da kein Verstehen ist.
Naja, aber das ist jetzt wirklich so ein Härtefall. Mhm. Du wolltest ja auch am Konflikt und am Härtefall das auch. Mhm. Und das ist für mich schon ein Härtefall, weil ich neige ja dazu, dass ich sage, damit kaufe ich auch kein Biogemüse mehr von dir, und damit bist du aus meinem Leben hinausgefallen, und das ist furchtbar. So tun wir eh in der Politik überall. Ja? Mhm. Da hat man ja nicht das Gefühl, dass die einen die anderen wenigstens in ihren Motivationen verstehen wollen, dass sie einfach sagen, dann schauen wir doch mal, was bringt einen Menschen dazu, dass er von Artfremdheit spricht und von, dass man was ausmerzen muss. Was ist da genau gemeint? Und das habe ich jetzt mit dem Spalt. Jetzt muss ich, und das werde ich auch tun, und ich bemühe mich darum, mich einen Spalt öffnen und sagen, okay, was meinen Menschen, die so reden, über Fremdes, das weggehört? Was meinen die? Wovor haben die Angst? Wie kann ich mit dem jetzt auch reden, dass er mir das erzählt? Was hast du da erlebt? Also einen Spalt aufmachen und ihm nicht sagen, du wirst jetzt aus meinem Leben gestrichen. Hm.
Finde ich eine interessante Auseinandersetzung, und die bedingt ja auch durch dein Sein, weil du das auch ganzheitlich siehst.
Ja.
Weil du den Menschen, diesen Gärtner, ja jetzt nicht nur darauf reduzierst, welchen Nutzen du dadurch hast und die Versorgung, die du dadurch hast.
Nein.
Und dann blendest du aus, wie er denkt und wie er ist.
Und ich sogar nicht, er ist ein Neonazi.
Ja, du könntest dann trotzdem sagen, du blendest das einfach aus, sondern für dich ist natürlich auch wichtig, dass du das klärst, dass da auch eine Positionierung ist und dass du vielleicht auch ein Signal setzt, dass du dem nicht unwidersprochen zustimmst und das einfach stehen lassen kannst. Und das wäre jetzt eine Fortführung von dem, wo ich glaube, dass das in unserer Gesellschaft passiert, nämlich dann schon das Resignative. Das heißt, ich gehe gar nicht mehr davon aus, ich habe gar nicht mehr die Erwartung, dass der andere mich versteht. Mir ist es eigentlich wurscht, solange ich den Nutzen habe, den ich habe. Viele, viele Menschen werden jetzt kein Kopfzerbrechen haben, wenn sie mit ihrem Gärtner solche Gespräche führen oder mit ihrem Versorger oder Dienstleister oder sonst was, sondern werden das einfach schlicht und wegschieben, und da hat es keine Bedeutung, und sie setzen sich nicht damit auseinander. Also man könnte ja dir jetzt unterstellen, mein Gott, Elsbeth, warum machst du da jetzt so ein großes Fass auf, so eine große Kiste? Er ist Gärtner, er produziert deine gesunden Bio-Lebensmittel, und das bekommst du von ihm. Was geht's dich an, wie er jetzt denkt? Warum rollst du das jetzt so aus, dass du dich positionieren musst, dass du vielleicht sogar, wenn es nicht zum Verstehen führt, und das wird es wahrscheinlich nicht, dann rebellierst und dann in, in quasi auch sanktionierst und bestrafst, indem du nicht mehr zu ihm gehst. Und das finde ich ja, spricht ja für dich, dieses Bemühen, das Zugehen. Das kann vielleicht doch auch, du kannst es nicht annehmen natürlich. Du kannst versuchen, im Gespräch zu verstehen. Du weißt natürlich aus deiner Lebenserfahrung, dass du ihn nicht ändern wirst. Und wie immer das dann ausgeht. Aber das herausgenommen, noch einmal, ich glaube, wir haben in unserer zwischenmenschlichen Erfahrung mittlerweile unsere Erwartungshaltung, ich tue das jetzt verallgemeinern, wurde sehr heruntergeschraubt. Wir haben zwar den Idealismus, das wird auch oft als Idealismus abgetan.
Ja.
Es ist zu ideal, davon auszugehen, dass wir uns verstehen. Und es wurde schon sehr heruntergeschraubt. Und man bleibt bei dieser Frustration, also einfach zu sagen, ja, ich werde sowieso nicht verstanden. Und der kann mich gar nicht verstehen. Und ich sage es dann eben gleichzeitig auch, der oder die will mich gar nicht verstehen. Und da ist uns etwas abhanden gekommen.
Ja, oder kann nicht. Ja, ich möchte wieder zurückgehen zur intimen Beziehung, weil da spielt sich's ja am deutlichsten ab. Weil da braucht es tatsächlich ganz viel Bereitschaft, sich selbst auch zu hinterfragen. Ja, in meiner Beziehung zu den Biogärtnern, oder kann ich sagen, okay, entweder ich tue, als hätte er nichts gesagt und kaufe weiter mein Gemüse, oder ich sage, okay, jetzt kaufe ich bei dem keins mehr. Aber da,
du hast ja keine Beziehung mit ihm in dem Sinn.
Da passiert nichts. Ja. Das zeigt nur etwas über meine Art, Unterstellungen einfach zu machen. Ja?
Aber das ist gut. Bleib bei der intimen Beziehung.
Ja, ja? Jetzt gehe ich da wieder zurück und denke mir, nehme ein Beispiel. Sagen wir, meinen lieben Mann stört es sehr an mir, was er nennt das Empörung. Ja, das passt ein bisschen zum Biobauern dazu. Er meint, er hält meine Art zu diskutieren nicht aus, weil ich immer gleich so empört bin. Ja? Und ich hingegen werfe ihm vor, aber das sage ich ja gar nicht laut, weil ich ihn da nicht kränken möchte, dass er immer lieber still ist und nichts sagt und damit zu dem Spruch passt, das sage ich schon, wer schweigt, stimmt zu. Mhm. Also zwei gegenpolare Einstellungen zu Unrecht, zu dem zur Gesellschaft, zu Maßnahmen etc. Ja? Und da wäre jetzt die große Chance, um wieder auf das Wertequadrat des Schulz vom Thun zu sprechen zu kommen. Wenn ich die Chance nütze und sehe, mein Mann lebt mir vor, dass es manchmal wichtiger ist, den Mund zu halten und zuerst vielleicht drüber zu schlafen, nachzudenken und erst später die Stimme zu erheben. Und mein Mann könnte lernen von mir, dass es manchmal wichtiger ist, nicht nur abzutauchen und so zu tun, als ging es einen nichts an, sondern manchmal auch aufzustehen und zu sagen, das mag ich in meinem Leben nicht. Mhm. Ja? Und wenn das gelingt, dann kann dieses Paar, also mein Mann und ich, weiter gut zusammenleben. Und bei uns gelingt das leider sehr schlecht, ja, aber ja.
Auch da passt ja genau das, was ich gemeint habe.
Das meine ich.
Mit der Fragestellung, so auch wenn wir wissen, dass wir uns nicht verstehen, also oft ist ja dann oft in Konfliktsituationen so eine Patthaltung, dass man dann oft sagt, einfach auf Englisch, we know that we disagree. Also wir wissen zumindest, dass wir nicht einer Meinung sind. Auch so eine Lösung, einmal das stehen lassen zu können. Aber trotzdem steht darüber immer die Frage, hast du eigentlich immer noch trotzdem die Bereitschaft, trotz der Unterschiedlichkeit, ja, trotz des momentanen Gefühls, des nicht verstanden zu sein, dass die Grundhaltung, du willst mich verstehen oder ich will dich verstehen und das Können, kannst du mich verstehen, ist ja das Vermögen, das auch mit dem Wollen natürlich verbunden ist, ob das noch darüber ist oder ob man das abhakt. Und ich glaube, eine Beziehung kommt ja dann zum Ende, wenn man einfach auch sagt, ich will ja gar nicht mehr verstehen. Und das hat natürlich psychologisch unterschiedlichste Gründe.
Ja, ja, ja.
Das kann Unvermögen sein, das kann so eine Überlastung sein, das kann, dass man mit sich selber nicht mehr zurechtkommt.
Aber es ist die Grundlage vieler Trennungen.
Natürlich.
Auch wenn es nach außen ganz was anderes ist.
Ja, ja.
Aber im Grunde ist es diese nicht mehr Bereitschaft, etwas auszuhandeln oder die Tür eben zu öffnen und jetzt erklär mal. Mhm. Ja, also ich leide unter dem natürlich.
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche.
Ja.
Aber du hast das vorher selber auch schon eigentlich angesprochen. Das ist nur kurz nebenbei gesagt. Es geht auch ums eigene Vermögen, ums eigene Kennen, um die Eigenreflexion.
Ja, das meine
ich. Und das hängt schon sehr stark. Ich glaube, das Vermögen des Verstehen-Wollens, diese Ausrichtung, hat sehr viel damit zu tun, ob ich mich selber kenne. Ich würde jetzt einfach, das ist aus einem anderen Gespräch von uns.
Ja.
Ein Mensch kann nur empathisch sein, wenn er auch Empathie für sich selber hat. Das heißt, damit ich andere verstehen kann, muss ich zuerst einmal mich selber verstehen oder zumindest verstehen wollen, mich mit mir auseinandersetzen.
Ja.
Und das hat schon sehr, sehr viel damit zu tun, dass ich überhaupt auf das Du zugehen kann.
Ich glaube, dass das der Kern ist. Ich glaube, es ist der Kern, dass ich nie das Maß aller Dinge sein kann, sondern dass ich dem anderen zugestehe, dass er auf eine ganz andere Art lebt oder denkt oder ist, die halt ich nicht habe oder die mir fremd ist. Ja, wenn ich zum anderen sage, du verstehst mich nicht, dann kann es aber sein, dass der andere das Verstehen zeigt. Er kann mit mir, zum Beispiel, wie mein Beispiel, er kann nicht reden, er kann nicht sagen, jetzt erklär mir mal genau, liebe Elsbeth, was treibt dich denn dazu, dass du dich immer so empörst? Ich bleibe jetzt bei diesem Beispiel. Das sagt er nicht. Und ich neige dann dazu, zu sagen, ja, weil er sich gar nicht interessiert für mich oder weil er mich gar nicht verstehen will. Gleichzeitig aber kriege ich zum Beispiel unglaublich aufmerksame Geschenke dort oder da oder Einladungen, die genau, wo er genau weiß, was ich mag. Also er macht es halt anders. Er kann nicht reden, aber er kann trotzdem was anderes. Und das macht es dann oft so schwer, dass man das erkennt.
Weil halt auch dahinter steckt, dass selbst das Verständnis von Verstehen unterschiedlich ist.
Ui.
Also da sind wir auch dann ja ganz unterschiedlich in unseren Erfahrungen.
Ja.
Manche für wir beide, würde ich ja mal sagen, weil wir kommunikative Menschen sind, für uns ist unser Grundkonzept, unser Grunddenken, ist die Mitteilung, ist das Mitteilen, ist das Austauschen. Ich möchte wissen, was du denkst und ich werde mich bemühen, auch mitzudenken und dadurch auch verstehen. Und ich habe diese Ausrichtung und die Bereitschaft.
Ja, das können wir, das haben wir gelernt, das haben wir geübt.
So ist es.
Das passt zu unserem
und
Beruf.
Und das ist unser Einmaleins.
Ja.
Aber man muss ja zugestehen, dass Menschen diese Erfahrung nicht gemacht haben.
Und anders tun.
Die nicht so kommunizieren, die dann vielleicht so sagen, ja, mein Gott, du bist ja so extrovertiert. mit deinem Mitteilungsbedürfnis. Und ich bin ja introvertiert und ich habe dieses Bedürfnis nicht. Und da wird es halt dann auch problematisch. Schwierig. Und ich denke, also auch jetzt aus der persönlichen Erfahrung umgehen mit introvertierten Menschen, es ist natürlich auf beiden Seiten dann extrem, weil der Extrovertierte ist ja deswegen auch nicht besser in seinem Verstehen. Das ist ja auch nicht automatisch, nur indem man viel redet, heißt es noch immer nicht, dass man den anderen besser versteht. Manchmal stülpt man auch mit dem Vielreden sein Recht haben.
Ja, genau so ins Wertequadrat.
Und sein sein Überzeugen einfach dann darüber. Und der oder die introvertierte Person ist dann einfach davon überrumpelt, überrollt und das hindert dann auch wieder den Verstehenszugang. Aber es ist wirklich, es ist spannend, dass dieses Verstehen so unfassbar mühsam ist.
Ja, und ich glaube, dass manchmal das Leben selbst Situationen vor die Beine wirft, wo man das lernen kann. Du hast jetzt über Extrovertiertheit gesprochen und ich habe oft ein bisschen auch gerungen damit, dass ich 3 Kinder geschenkt bekommen habe, die alle 3 sehr introvertiert sind. Und ich hätte halt gerne ein Kind gehabt, das mit mir auch, was weiß ich, laut singt und solche Dinge tut, ist mir nicht geschenkt geworden. Aber ich habe dadurch ganz viel gelernt, mich einzufühlen in das Wesen introvertierter Menschen. Ich habe meinen Fokus im Unterricht als Lehrerin sehr stark auch gerichtet auf jene, die nichts sagen. Ich habe gelernt, dass nichts sagen nicht ist gleich nicht denken ist oder nicht anwesend sein oder sich nicht interessieren. Ich habe gelernt, dass Kolleginnen, die gar nichts reden, oft auch manipulativer sein können, um auch ein negatives Beispiel zu nehmen, manipulativer sein können als ich, die ich immer laut, stark argumentiere, warum etwas so oder so sein soll, auch im Ablauf, in der Schule und so. Also ich habe durch das Leben ganz viel gelernt, mich mit dem auseinanderzusetzen, was ich nicht bin oder was ich im Schattenbereich bin, wie ich jetzt erst gesagt habe. Ja? Weil wenn ich über mich nachdenke, ich bin zwar sehr nach außen orientiert, habe viel Selbstdarstellungsbedürfnis, aber wenn ich sage, ich bin ganz verhalten und introvertiert, und das, was wirklich mir ganz bedeutsam ist, sage ich gar nicht, dann ist das auch richtig. Mhm. Verstehst?
Das ist das Zugeständnis.
Ja, weil wir einfach eine Ganzheit sind und die Konfrontation mit dem Schatten, je nachdem wie groß er ist, ist halt dann heftiger oder weniger heftig.
Und wenn da trotzdem was Verbindendes ist, dann hilft es bei der Grundausrichtung. Aber es ist trotzdem gleich. Also die Verschiedenheit anzunehmen und zu respektieren, ist ja auch einmal wichtig. Und es hängt immer wirklich eben mit dieser Bereitschaft zusammen. Mir ist ein anderes, ganz anderes Alltagsbeispiel eingefallen, das ja jeder in irgendeiner Erfahrung auch kennt. Gemeinsam Autofahren. Du bist Beifahrerin, ja? Und der Fahrer. Und du leitest, sagen wir, eine Situation, wo es ganz maßgeblich ist, in einer Stadt, die vielleicht du als Beifahrerin kennst, aber der Fahrer nicht kennt und du lotst ihn da durch. Und also ich denke da jetzt ganz bewusst an eine Situation, die ich vor kurzem so erlebt habe, mit einem Menschen, mit dem ich auch ganz vertraut bin. Und dann hat es einige Knackpunkte gegeben. Okay, man muss zugestehen, der Fahrer ist in einer Stresssituation. Er steuert, er fährt und möchte einfach von dir klare Auskünfte, geradeaus, rechts abbiegen, links abbiegen und nicht nur abbiegen, sondern auch einmal das Einordnen, ja, wie es in der Stadt dann auch so ist. Selbst wenn man geradeaus fährt, hängt es oft davon ab, in welcher Spur man sich einordnet, ja, damit man dann vorankommt. Und dann liegt es auch an deinen Informationen, die du weitergibst. Ja? Und du kannst natürlich sagen, okay, wenn du nichts sagst, ist es selbstverständlich, dass du weiterfährst. Ganz richtig. Aber das heißt für den Fahrer noch immer nicht der Klarheit, weil er ja pausenlos in der Entscheidungssituation, ja, ist. Und für den Fahrer ist vielleicht nicht so selbstverständlich, dass jetzt, wenn du nichts sagst, ist ja auch die Unsicherheit, vielleicht weiß es jetzt gerade nicht, wenn sie nichts sagt und verrückversichert sich, ja, und was muss ich jetzt tun, wenn, ja, du nichts sagst? Das kennen wir dann ja auch. Kommt sofort die Rückfrage, ja? Und ja, geradeaus fahren. Und dann nähert man sich der Kreuzung und dann merkst du selber, ah ja, man muss jetzt so einordnen. Also zwar geradeaus fahren, aber doch bitte rechts einordnen oder links einordnen. Ja. Und dann kriegt der Fahrer natürlich wieder recht, ja, woher soll ich das wissen? Hättest du ja sagen können, geradeaus fahren ist nicht geradeaus fahren. Und da entsteht schon kleine Konflikte, aber der Prozess des gegenseitigen Verstehens, des Ausdrücken, wo ich meine, so wie ich denke, ist ja selbstverständlich, dass der andere das auch so versteht, da zeigt sich ganz einfach in dieser Alltagssituation, dass dem nicht so ist.
Ja.
Und auch wenn man schon 100.000 Mal miteinander gefahren ist.
Ja,
vielleicht
das ist
hat man irgendwann eine Regel festgelegt, dann macht es einfach. Aber wir wissen es aus vielen Erfahrungen und wir hören das, mein Gott, du bist ein ganz schlechter Beifahrer oder eine schlechte Beifahrerin.
Ja, nur das ist, für mich ist das ein bisschen ein anderes Beispiel, weil das Verstehen, das gegenseitige Verstehen,
dann mit der präzisen Ausdrucksfähigkeit,
das kommt ja da nicht so zum Tragen, weil
es hat schon was auch mit Vertrauen zu tun.
Mit Vertrauen hat es zu tun, ja, das stimmt. Ja, also es könnte auch der Fahrer dann sagen, fährst du oder fahr ich?
Ja. Das ist dann die Resignation.
Aber
in dem Fall ist der Fahrer auch auf dich angewiesen.
Eben. Also es ist schon, es ist einfach so eine kleine Konfliktsituation, und es ist eigentlich eher ein Beispiel, wie gelingt Kommunikation? Also wie sprichst du, damit der andere sich auch tatsächlich auskennt? Wo musst du dich zurückhalten, damit er sich nicht überfordert
fühlt? Aber wenn ich den Fokus auf das Vertrauen richte, und das wollte ich jetzt damit zeigen, und nicht die Kommunikationsstruktur, sondern dieses Ich möchte dich verstehen, hat natürlich auch als eine Basis, nämlich des Vertrauens.
Naja, das gilt für jede Beziehung, nicht nur für die intime Beziehung, auch für jede Beziehung, dass ich dem anderen zutraue, vertraue und auch zutraue, dass er sich bei dem, was er sagt, auch was denkt.
Und dass er letztendlich auch mir zugewandt ist.
Ja.
Also wie ich es vorher, was ich da jetzt immer wieder wiederhole und unterstreiche, mich verstehen will. Also dieses Zutrauens, dass unser Miteinander auch im gegenseitigen Verstehen wollen besteht.
Ja, ich glaube, dass da in diesem Punkt ganz viel passiert. Ich sehe da viel Ursache von Streit und auch Aburteilungen, dass man dem anderen nicht zugesteht, dass er auch ein bisschen Recht hat, sagen wir es mal so, ja, ein bisschen, wenn man wieder da zu meinem Biobauern zurückkommt, ja. Er denkt, wenn ich jetzt sage, oh mein Gott, wieder einer von den ganz Rechten, sicher hat er die F gewählt, sicher und solche Sachen, ja, da muss ich mich zurückhören, weil das steht mir nicht zu. Ja, er wird sich bei dem irgendwas gedacht haben und es wäre einfach wichtig, bevor ich ihn aburteile, dass ich mich da vergewissere. Also ich glaube, dass das viel Ursache ist von Trennung und Streit und Konflikt und aufeinander losgehen, weil man ein Bild entwickelt, ein Vorurteilsbild.
Mhm.
Und dann dem anderen gar nicht mehr zugesteht, dass seine Handlungsmotivation und Sprechmotivation auch eine Ursache hat, die durchaus ja auch berechtigt ist. Er ist ja auch ein Mensch, so wie ich.
Mhm. Aber was du beschreibst, ist in der Gesellschaft ja genau das, was wir erleben, nämlich dass Spaltung eben damit zu tun hat, dass man sich nicht mehr versteht und auch gegenseitig nicht mehr verstehen will, dass ich dem, um dem zu folgen, dem anderen nicht zugestehen, dass er in seinem Zugang auch eine Wahrheit hat, er muss jetzt gar nicht als Wahrheit sagen, vielleicht, dass er durch seine Erlebnisse, durch sein Werden, auch, ich möchte es nicht bewerten, aber auch mit seinem Unvermögen zu keinen Lösungen gekommen ist und deswegen er diese Haltung jetzt als die Lösung sieht, aber vielleicht ihm einfach ein anderer Zugang geht. Also ich glaube, verstehen, wenn man es jetzt gesellschaftspolitisch ansieht, hat es natürlich schon damit zu tun, unser sozialer Zusammenhalt ist gebaut auch auf diesem Verstehen und dem Verstehen wollen. Und das Verstehen wollen vermeidet ja dann nicht den Streit, sondern Konflikte, die nicht mehr lösbar sind. Solange es Verstehen gibt, kann man irgendwie auch eine Lösung finden, einen Kompromiss vielleicht auch beim Konflikt. Aber zwei, die sich scheiden lassen oder die sich trennen oder auch die in einer wirtschaftlichen Beziehung einen Konflikt haben, kommen ja zu dem Punkt, dass sie sich nicht mehr verstehen, dass sie kein Verständnis füreinander finden, auch kein Verstehen von einer gemeinsamen Lösung, die beiden ein Recht zugesteht. Und deswegen braucht es halt dann das Gericht, das darüber entscheidet, weil die zwei nicht mehr in der Lage sind, einen Zugang zu finden und sich zu verstehen.
In meiner Vorstellung von gelingender Kommunikation gibt es zwei ganz wichtige Grundregeln, die ich auch 40 Jahre lang wirklich mit meinen Schülerinnen und Schülern, das ist besser gelungen als mit den eigenen Kindern und mit den eigenen Partnern, darum nehme ich als Beispiel die Schule, die ich immer wieder gesagt habe, geübt habe, Übungsangebot gepredigt habe. Zwei. Erstes, Ich-Botschaft statt Du-Botschaft.
Mhm.
Das heißt, ich kann immer nur von mir sprechen. Ich komme da bei dem, was du sagst, nicht mit. Ich finde, so waren auch meine Feedbacks auf Schularbeiten, ich finde den roten Faden nicht in deiner Erzählung.
Für mich ist es nicht nachvollziehbar.
Kann das nicht nachvollziehen. Impliziert ja, also oder es gibt dem anderen die Chance zu denken, sie hat mich nicht verstanden. Ich habe sie richtig. So, der andere stellt mich nicht in dem Ausmaß in Frage, wenn er von sich spricht.
Das ist alles falsch, was du
das
sagst.
Das Gegenteil, ja. Genau. Immer tust du und ja. Schon wieder hast du und so.
Du kannst es einfach nicht.
Genau. Und die zweite Regel, die also vor dem Konflikt vorsteht, nachfragen statt unterstellen.
Mhm.
Das ist für mich eine wirklich ganz wichtige, fundamentale Regel. Mit welchem Recht kann ich sagen, du bist auf einem Irrweg oder du siehst das falsch? Ich muss zuerst nachfragen. Was meinst du da genau? Was ist deine Idee?
was möchtest du? Ich will dich verstehen.
Da sagst du es ja. Ich will dich verstehen.
Ja, und ich sage das in meinen Lehrerseminaren immer wieder. Es ist ganz, ganz wichtig, die Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen zu lassen und sagen, schreib auf, was dieser Text für dich macht, was deine Gedanken sind zu diesem Naturphänomen oder zu diesem Gesellschaftsphänomen unter dem Motto, ich will dich verstehen. Es ist bedeutsam für mich, wie du denkst und was du denkst. Ich lerne dadurch dich besser kennen und ich kann überprüfen meinen eigenen Ansatz im Unterricht. Aber unser Motto als Lehrerin und Lehrer muss grundsätzlich sein, ich will dich verstehen. Und nicht, du musst da überlegen, wie ich denke. Und so muss man es dann servieren, dann kriegst du einen Einser. Mhm. Und das ist eine Umkehr. Und das wäre auch Friedensarbeit übrigens.
Und wenn man das jetzt weiterdenkt und dann zusätzlich fragt, wie lerne ich das Verstehen, dann hast du eben auch schon Orientierungspunkte gegeben, was die ja mit der Kommunikation natürlich zusammenhängen, weil es ja Kommunizieren ist mit dem Ich-Botschaften.
Ja, ja.
Und dann natürlich auch dieser respektvolle Umgang. Und was du beschrieben hast dadurch, ist ja auch das Zuhören. Das hast du jetzt zum Schluss genau auch gesagt. Also ich sehe da schon den wesentlichen Punkt. Ein Verstehen kann es auch nur geben, wenn ich zuhöre. Du genau hast es gerade beschrieben. Das ist eine wesentliche Basis. Wenn ich natürlich mich verschließe, wenn ich gar nicht mehr hören möchte, was der andere sagt, dann kommt es zur Unterstellung, weil dann höre ich ja nicht. Da ist das Nachfragen, hängt ja auch mit dem Zuhören. Das sollte ja nicht nur irgendwie einfach nur so suggeriert werden, sondern auch echt gemeint werden. Ich möchte dich verstehen, deswegen frage ich nach. Und genau, deswegen passiert dieses Zuhören. Und um zwei Begriffe da für mich, wo ich das festmache, ist für mich das Zuhören und das andere ist schon die Empathie. Also was meint die Empathie? Diese Ausrichtung, das meint auch dieses Wollen, dieses Gewogensein, das Zugewendetsein, das ist auch im Zuhören drinnen, aber dass ich grundsätzlich einmal auf dir gut gewogen bin, aber auf dich zugehen möchte und auch verstehe, wenn ich dich nicht verstehe. Ja. Also dieses Annehmen ist ja auch in der Empathie, dass ich nicht nur um mich selber kreise, sondern dass ich dir zugestehe, so du machst dir auch deine Gedanken, auch wenn du andere Erfahrungen hast, andere Begrifflichkeiten und ja, andere Meinungen, vielleicht auch andere Vorurteile als ich, aber ich bin empathisch, weil ich es dir zutraue, genau, und zugestehe.
Ein Wiener Tiefenpsychologe, dessen Namen ich nicht sage, weil ich ihn sonst nicht besonders mag, aber der hat mir das Wort geschenkt, gütiges Denken.
Aha.
Und das ist für mich jetzt so wichtig geworden, wenn so die Leute, oder ich auch, wenn wir so dahin schimpfen und so, das gütige Denken, das ist das, du hast es Empathie genannt, ich gestehe dem anderen, ich bringe dem anderen durchaus eine liebevolle Haltung entgegen, auch wenn ich ganz anderer Meinung bin, aber vielleicht gar nicht so liebevoll, sondern einfach gütig. Ich denke mir, mein Gott, er ist auch ein Mensch, so wie ich, und hat halt so seine Ideen.
Hadert auch mit dem Leben.
So ist auch auf der Suche, hadert auch, genau. Und ich muss doch nicht mich jetzt da drüber stellen, sondern ich gestehe ihm zu, mein Gott, es wird wohl viele Ursachen haben, warum du genauso bist, wie du bist. Und ich gebe auch da diesen SDS nicht recht. Ich weiß nicht, ob du dieses Lied kennst, das ist schon sehr alt. Ich weiß auch gar nicht den Titel, aber da kommt das so vor, dass man halt Farbe bekennen muss und so. Und wenn man überall die Ursache und die Erklärung sucht und dann heißt die Zeile, dann könnte man ja auch dem Hitler verzeihen. Ja. Und ich denke mir, ja,
mit gütigem Denken muss ich sagen, natürlich bin ich absolut auf der anderen Seite. Natürlich finde ich, will ich nichts von den Gräueln beschönigen.
Ja, aber das führt jetzt wieder ganz, ganz auf der große Kiste auf.
Nein, die will ich nicht öffnen. Ich will nur sagen, das gütige Denken gehört jedem, der in dieser Welt lebt. Ich muss ja keine Beziehung mit ihm haben.
Aber auch das gütige Denken orientiert sich an Werten. Und da kommen dann schon auch wieder Begriffe in richtig und falsch. Und manchmal ist es halt auch so, dass ich mir eingestehen, und diese Situationen gibt es schon, dass ich halt einen Menschen halt dann tatsächlich einmal nicht verstehen kann. Und auch das muss ich annehmen können. Deinen Gärtner, es wird sich vielleicht bei diesem Versuch des klärenden Gesprächs herausstellen, dass er seine Meinung hat, seine Erfahrung.
Ja, und da fährt der Zug drüber.
Und da fährt der Zug drüber. Und du wirst dir die Zähne ausbeißen, weil du in deinem Bestreben, ihn zu überzeugen, an eine Wand läufst.
Ja, aber das hindert mich nicht am gütigen Denken.
Das ist richtig, aber das wollte ich ja damit auch herausstreichen. Ich fand dieses Beispiel mit Hitler einfach so krass, weil das wirklich eine ganz andere Fragestellung noch auftut.
Aber letztlich, ja.
Ja, nur da ist ja schon eine Tat passiert. Und das hat für mich eine andere Dimension. Ich kann einen Verbrecher, einen Mörder natürlich immer auch im Verstehen begegnen und analysieren und sagen, ja, es hat ihn...
Ja, das ist das eine Paar Schuhe. Das andere Paar Schuhe ist, dass er verurteilt gehört.
Es hat ihn zu etwas geführt. Ja, und es hat ja einen Grund, warum er so gehandelt hat. Oder aus Unvermögen und so weiter. Aber das rechtfertigt, das kann erklären, warum er so wurde, wie er wurde. Aber es kann die Tat nicht rechtfertigen. Und das meine ich...
Aber das gütige Denken heißt nicht, das richtig zu empfinden.
Das wollte ich herausstreichen.
Im Gegenteil.
Ich hab's verstanden.
Na, Gott sei Dank.
Aber ich wollte es eben einordnen und wollte mich erklären, damit ich dir auch vermitteln kann, dass ich es verstanden habe, ist, dass du gemeint hast.
Weil wir wollen niemanden mehr auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Und wir wollen niemanden mehr umbringen, weil er irgendwie anders ist oder so, ne?
Naja, weil das halt aus dem Unvermögen ist, dass man sich gar nicht damit auseinandersetzt.
Aber ich glaube, dass wir so die Grundsätze schon gesagt haben jetzt, was notwendig ist.
Erstens, warum das Verstehen und Verstehen wollen notwendig ist und was auch zu verstehen notwendig ist.
Weil es geht schon darum, und jetzt im Moment ist das ja mehr in Frage, als es jemals war, es geht immer um Friedensarbeit. Ja, was kann geschehen, dass wir auf dieser fragilen Erde so zusammenleben können, dass wir nicht ständig Angst haben müssen vor irgendwelchen Atombomben oder sonstigen Zugriffen. Ja, wie können wir in Frieden so miteinander leben, dass wir niemanden verachten müssen und umbringen und so? Das ist ja schon für mich, also dieses friedliche Leben, in Frieden zusammenleben, ist für mich schon ein ganz, ganz, oder das oberste Ziel eigentlich.
Und das ist eben damit verbunden. Mehr sich verstehen wollen, bedeutet eben nicht Gräben zu schaffen, zu öffnen.
Ja.
In dieser ganzen Dynamik der Polarisierung eben Spaltung zu vermeiden. Das Verstehen hilft eben, aufeinander zuzugehen und Spaltungen zu überwinden. Und in dem Sinn, liebe Elsbeth, ich danke dir, dass du versuchst, mich zu verstehen.
Ja, ich freue mich auch immer, wenn ich das Gefühl habe, du verstehst mich. Und ich lerne auch durch die Art, wie du sprichst und wie du argumentierst, dazu, indem ich dich zu verstehen versuche.
Danke dir für das Gespräch.
Danke, Benedikt.